der günstige Preis, der macht es dann ja auch für eine breite Bevölkerungsschicht möglich, dann wirklich den öffentlichen Verkehr umfassend zu nutzen und auch für weitere Anlässe zu nutzen und hat damit natürlich eine große gesellschaftliche Komponente im Bereich der Partizipation. Wenn das Ziel aber jetzt wäre, wirklich CO2 zu reduzieren, dann müsste man natürlich neben dieser Pull-Maßnahme, die das Klimaticket nachstellt, als attraktives Angebot, um Leute in den ÖV zu ziehen, auch mit Push-Maßnahmen arbeiten. Das heißt, man kann nicht einen Bus hinstellen und dann warten, dass alle dort einsteigen, sondern da muss man eine gewisse Geduld haben.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Gastgeberin ist heute Florentina Meyer. Ich bin Universitätsdozentin am Institut für Non-Profit Management. Und bei mir ist heute über Zoom zugeschaltet Marc Schelewski vom INFAS, dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft aus Bonn, aber aus Berlin. Und wir sprechen über Wirkungsorientierung, Wirkungsmessung, diesmal im öffentlichen Sektor und konkret am Fall Klimaticket. Es geht um nachhaltige Mobilität. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, Marc.
Ja, hallo erstmal.
Marc, kannst du uns für alle, die es nicht wissen, kurz erklären, worum es beim Klimaticket Österreich geht?
Ja, gerne. Also das Klimaticket Österreich ist ein Angebot für den öffentlichen Verkehr in ganz Österreich, den man dann mit diesem Ticket für ein Jahr, also man zahlt einmal und kann den dann durchgängig ein Jahr nutzen. Da sind alle öffentlichen Verkehre inkludiert, also sowohl der Nahverkehr als auch der Fernverkehr. Und das Besondere dabei ist, dass der Preis sehr, sehr günstig ist. Also die Geschichte geht zurück auf das 1-2-3-Ticket, das erklärt den Preis wohl am besten, dass man zunächst angedacht hatte, für 1 Euro pro Tag, also 365 Euro im Jahr im eigenen Bundesland, den ganzen öffentlichen Verkehr zur Verfügung zu stellen, für 2 Euro pro Monat dann ein weiteres Bundesland und für 3 Euro im Monat den ganzen öffentlichen Verkehr in ganz Österreich. Dann hat sich die Geschichte insofern umgedreht, dass man mit dem Österreich-Ticket angefangen hat. Also für knapp 1.100 Euro kann man nun Fernverkehr, Nahverkehr und Stadtverkehr nach Belieben nutzen und hat dadurch natürlich die große Entlastung vor dem sogenannten Tarifdschungel. Also wenn ich das Klimaticket in der Tasche habe, muss ich nicht mehr nachdenken, habe ich den richtigen Fahrschein, kann ich damit jetzt weiterfahren, sondern ich kann einfach einsteigen, losfahren. Und insofern ist es dann eine einfache, aber auch günstige Lösung, um den gesamten öffentlichen Verkehr zu nutzen.
Verstehe. Was waren denn die Hauptziele, warum man dieses Ticket eingeführt hat und die Hauptziele, warum ihr jetzt die Begleitforschung dazu macht?
Ja, die Hauptziele waren, soweit ich das weiß, nicht dem Namen nach das Klima, sondern vor allem einfach und günstig. Also wie ich eben schon gesagt habe, es sollte eine günstige Alternative für den öffentlichen Verkehr sein und vor allem einfach und von dieser Tarifkenntnis entlasten, was für viele Menschen ja immer eine Zugangshürde ist. Nicht nur die ganzen, wie die unterschiedlichen Verkehre ineinander greifen, um von A nach B zu kommen, also Nahverkehr in dann Fernverkehr und wie komme ich vom Fernverkehr wieder in den Nahverkehr, Umsteigesituation, also die ganze Orientierung. Die bleibt nach wie vor bestehen, aber die Tarifkenntnis, davon wird man entlastet. Also das ist die Einfachheit und der günstige Preis, der macht es dann ja auch für eine breite Bevölkerungsschicht möglich, dann wirklich den öffentlichen Verkehr umfassend zu nutzen und auch für weitere Anlässe zu nutzen, also Urlaub, Familienbesuch und so. Und hat damit natürlich eine große gesellschaftliche Komponente im Bereich der Partizipation. Klimaticket. Ich hatte eben schon darauf verwiesen, dass es ursprünglich 1-2-3-Ticket heißen sollte. Klimaticket, der Name kam später, aber die Nutzung des öffentlichen Verkehrs wird ja immer auch mit einer klimafreundlichen oder mit einer nachhaltigen Mobilität assoziiert und insofern hat es dann auch natürlich einen Nachhaltigkeitsaspekt als Ziel, den das Ticket verfolgt in der Konzeption. Wenn die Frage jetzt ist, was wir in der Begleitforschung machen, Gleitforschung, das klingt immer so danach, als wenn man das Ticket in allen Facetten beforscht. Was wir eigentlich machen oder der eigentliche Kern des Gegenstandes ist es, ist eine Nachfrageerhebung zu machen, weil man sich vorstellen kann, dass für diesen Preis, zu dem das Klimaticket zur Verfügung gestellt wird, es nicht kostendeckend ist für die Ersteller, also für die leistungserbringenden Verkehrsunternehmen. Und diese bekommen dann, je nachdem, welche Leistung sie erbringen, Förderungsleistung gemessen in Personenkilometer, also jede Person, die 1 Kilometer befördert wird, ist 1 Personenkilometer. Und für diesen Personenkilometer gibt es Ausgleichszahlung. Und unsere Aufgabe ist es nun festzustellen, je nachdem, um welche Verkehrsregion es sich handelt, ob es im Nahverkehr oder im Fernverkehr ist, welchen Anbieter es sich handelt, es sind ja unterschiedliche Wettbewerbe unterwegs und auch, ob der Verkehr eigen- oder gemeinwirtschaftlich erstellt wird, die Verkehrsleistung zu bemessen in PKM und nach diesen sich daraus ergebenden Abrechnungseinheiten, das sind dann 24 Stück, aufzuteilen. Und dann können wir genau sagen, in der Abrechnungseinheit 13 wurden so und so viele Millionen Personenkilometer erbracht. Danach richten sich dann die Ausgleichszahlungen. Also es ist eigentlich nur darauf ausgerichtet, diese Vergütung zu erbringen. Was wir darüber hinaus machen, weil das eigentlich schon sinnvoll ist und jetzt auch stärker nachgefragt wird, ist es mehr über die Nutzung zu erfahren, was man denn eigentlich sonst gemacht hätte, wenn es das Ticket nicht gegeben hätte, wer es nutzt, wie in welchem Umfang es genutzt wird und also mehr Aspekte einer gewöhnlichen Begleitforschung mit reinzubringen. Und diese Informationen haben wir jetzt auch schon für 2022 aufbereitet und in einem Klimaticket-Report verfasst, niedergeschrieben und dieser steht auch zum Download bereit auf den Seiten des Klimaministeriums.
Sehr interessant. Das heißt, primär einmal eigentlich keine Wirkungsmessung, sondern eine Output-Messung, sozusagen wie wurde dann herumgefahren. Aber ihr habt es euch dann schon auch weiter angeschaut im Hinblick auf so Verschiebungswirkungen, bei welchen Menschen hat das eine Änderung im Mobilitätsverhalten hervorgerufen.
Genau, es wird schon auch genau gefragt inzwischen, wer nutzt das Ticket denn, in welchem Umfang. Das Ticket gibt es ja auch nochmal in unterschiedlichen Ausprägungen, also das Klimaticket Classic, dann gibt es besondere Tickets für bestimmte Bevölkerungsgruppen, das Klimaticket Spezial, das Klimaticket 18 wird jetzt eingeführt, ab 1. Juli startet das meines Wissens, was sehr speziell auf die Mobilität Jugendlicher oder junger Menschen ausgerichtet ist, die mit dem Erreichen des 18. Lebensjahres 3 Jahre lang die Möglichkeit haben, für 1 Jahr kostenlos dieses Ticket entgegenzunehmen. Es gibt eine Ausformung für Wehrdienstleistende und Zivildiener, die das Ticket inzwischen auch für Leute, die das freiwillige soziale Jahr oder ein ökologisches Jahr machen, die können das auch umsonst in Anspruch nehmen. So gibt es verschiedene Ausdifferenzierungen des Klimatickets. Da gucken wir natürlich jetzt auch genauer hin, wie diese unterschiedlichen Zielgruppen das Ticket nutzen und auch, wo kommen denn die Leute her? Sind das eigentlich Menschen, die vorher auch schon den ÖV umfänglich genutzt haben und jetzt einfach nur die günstige Ticketalternative in Anspruch nehmen? Oder sind das Menschen, die auch neu für den öffentlichen Verkehr hinzugewonnen werden, die vorher vielleicht eher das Auto genutzt haben und insofern dann ja auch eine positive Klimawirkung erzählen, weil gerade die Leute, die vom Autoverkehr kommen, natürlich größte Wirkung entfalten im Sinne von eingesparten CO2-Emissionen.
Genau, also da sind wir ja bei dieser Methode der Counterfactuals, die wir aus der Wirkungsmessung kennen, dass man fragt, was wäre wenn, was wäre gewesen, wenn sie das Klimaticket nicht gehabt hätten, wären sie dann auch diesen Weg gefahren, mit welchen Verkehrsmitteln wären sie das gefahren?
Methodisch machen wir das genauso. Wir fragen das auch dann pro Fahrt ab, ob man ein anderes Verkehrsmittel oder welches andere Verkehrsmittel genutzt hätte, ob man das auch mit dem ÖV erbracht hätte, ob man gar nicht die Fahrt angetreten wäre, dann hätte natürlich die Fahrt eine induzierende Wirkung, also heißt, man hat dann auch einen höheren CO2-Ausstoß und dann gucken wir auch, ob man vom Auto herkommt, was dann natürlich eben eher eine reduzierende Wirkung hat und dann kann man einfach, indem man die jeweilige Verkehrsleistung, die ja erbracht worden ist, mit dem jeweiligen Emissionen zahlen. Da gibt es Zahlen, die vom Umweltbundesamt in Österreich bereitgestellt werden. Kann man dann ja einfach die Mengen berechnen. Man muss dann das, was ersetzt wird und das, was zusätzlich kommt, gegeneinander aufrechnen. Und so kommt man dann zu einer Nettobilanz, die das Klimaticket erbringt, an CO2-Einsparung.
Also hat schon unterm Strich CO2 eingespart, nicht Verkehr induziert.
Bei unseren Berechnungen kommen wir auf 65.000 Tonnen, die eingespart worden sind im Jahr 2022, wobei wir nur das Klimaticket Österreich betrachtet haben. Also es gibt ja auch noch das Klimaticket regional, was für verschiedene Verkehrsregionen zur Verfügung steht. Das haben wir in diese Berechnung nicht einbezogen, sondern nur das Klimaticket Österreich dann zugrunde gelegt und da die Einsparung. Und auch sehr konservativ geschätzt, weil wir jetzt nicht eine Zahl, die utopisch hoch ist und dann auch sehr kritisiert werden kann, veröffentlichen wollten, sondern wir haben eine sehr konservative Annahme, also konservativ im Sinne immer eher die untere Grenze angenommen, um einfach zu sagen, es wurden mindestens 65.000 Tonnen eingespart. Die tatsächlichen Einsparungen liegen vermutlich höher. Wir sind dann natürlich auch von der Messung her etwas reduziert, weil wir keine Informationen haben, die eigentlich relevant sind, um solche Emissionswirkungen zu berechnen, welches Fahrzeug denn benutzt worden ist. Also wenn man jetzt den Autoverkehr betrachtet, wie viele Leute haben wir denn vom Fußverkehr oder Fahrrad bekommen? Wie hoch ist die Auslastung im öffentlichen Verkehr? Da müsste man noch genauer hingucken, auch bis hin zum Strommix. Zum Beispiel, der dann verwendet wird, je nach Bundesland, kann das auch variieren. Also man hat kann da sehr tief reinzoomen. Diese Informationen stehen uns leider nicht zur Verfügung. Insofern müssen wir das mit pauschalierten Werten machen. Die beziehen wir von der offiziellen Quelle, nämlich vom Umweltbundesamt. Sie sind insofern auch abgesichert. Aber sie haben halt einfach eine gewisse Ungenauigkeit, wo wir nicht hinter können.
Ja, also ich glaube, das ist eh ganz normal. Das kennen wir von der Social Return on Investment Berechnung genauso, dass man halt Annahmen treffen muss oder mit Durchschnittswerten rechnen muss, mit Werten aus halt möglichst guten Studien zum Thema. Und auch beim ganzen Carbon Footprinting gibt es halt die verschiedenen Möglichkeiten, wie man ja halt so gut es geht das abschätzen kann.
Genau, also wie gesagt, mit dem Erfolg des Klimatickets wird auch die Auslastung im öffentlichen Verkehr steigen und dann hätte man dann wieder andere CO2-Werte. Aber ich weiß nicht, wie häufig die angepasst werden. Das sind ja auch Modelle, die dann dahinter stehen. Ich kenne das aus Deutschland. Da ist es das TREMOD-Modell, Transport Emission Model, wo es aufwendig berechnet wird, wie die CO2-Emissionen dann zustande kommen, wo dann wirklich unterschiedliche Fahrzeugtype, Verdunstung und alles mit berücksichtigt wird. Um dann auf diese Werte zu kommen, ob diese CO2-Äquivalente sind, das ja man fasst ja alle klimarelevanten Emissionen zusammen.
Genau, sieht man da ganz genau. Und bei diesen 65.000 Tonnen CO2-Äquivalenten handelt es sich also um Einsparungen, die durch lange Autofahrten, die jetzt mit dem Zug gefahren werden, entstanden sind. Also nicht die kurzen Autofahrten im Stadtverkehr, sondern längere innerhalb von Österreich.
Vermutlich ja, weil wir ja nur die Klimaticket Österreich-Fahrten angucken, wo der Stadtverkehr nicht enthalten ist. Also wir können auch nur auf diese Verkehre fokussieren, die wir in unserer Evolution berücksichtigen. Dort sind keine Stadtverkehre enthalten. Also wir haben dort auch nochmal ein etwas schmaleres Bild, was dann natürlich die Klimawirkung des Klimatickets nochmal unterschätzt. Und es sind nur die Verkehre berücksichtigt, die auch in diesen 24 Abrechnungseinheiten enthalten sind. Und das sind auch Züge im Nahverkehr und natürlich im Fernverkehr. Und dann kann man natürlich vorstellen, dass das überwiegend Autofahrten sind, also weitere Strecken mit dem Auto gefahren sind. Und wir haben jetzt keine Kannibalisierung des Fuß- oder Radverkehrs in dem Sinne drin, sondern das, was eher negativ sich auswirkt, ist, wenn die Fahrt ansonsten nicht stattgefunden hätte. Also wir haben drei unterschiedliche Gruppen. Wir haben die Fahrten, die so oder so im EV stattgefunden hätten. Dann haben wir die Substitution von Autofahrten und die induzierende Wirkung von Fahrten, die sonst nicht stattgefunden hätten. Was dann aber natürlich, wenn wir jetzt schon mal auf die Wirkungsmessung gucken, einen anderen sozialen Beitrag hat, der sich dann ja nicht so in diesem Verhältnis CO2 erfassen lässt, nämlich das, was es an sozialen Effekten mit sich bringt, das Klimaticket.
Ja, das höre ich von meinen Studierenden. Die sagen dann, ja, ich wäre sonst halt nicht so oft nach Hause zurückgefahren. Ne? Und dann fahren die Wiener Studierenden nach Vorarlberg mit dem Klimaticket.
Ja, das ist ja doch eine gute Leistung. Ich meine, wenn dadurch die Familie enger zusammenwächst oder wenn man auch andere Möglichkeiten, kulturelle Teilhabe oder sowas mit berücksichtigt, glaube ich, sind das durchaus Wirkungen, die man mit berücksichtigen sollte. Und ich hatte ja versucht, eingangs schon darauf hinzuweisen, dass Klimaticket zwar das Klima im Namen trägt, aber die eigentliche Intention ja günstig und einfach ist, um so mehr insgesamt breitere Bevölkerungsgruppen für das Ticket zu interessieren. Auch um Leute stärker im EV zu halten. Man darf nicht unterschätzen, dass gerade junge Leute natürlich stärker den EV nutzen und mit Familiengründung, mit steigendem Einkommen und ja, neuen Lebenssituationen dann auch oft die Mobilität neu organisiert wird. Der Einfachheit halber wird ein Auto gekauft, weil man dort flexibler ist. Und dann kann man natürlich mit dem Ticket ein Angebot schaffen, was auch Leute stärker im UV hält und dann geeignet ist, auch den Verlust auszugleichen. Also das kann man zurück auch wieder auf diese CO2-Bemessung machen, dass sie halt das, was wir dort an Einsparungen berechnet haben, so ein bisschen die tatsächlichen Gewinne, die daraus hervorgehen, unterschätzt, weil wir nicht erfassen können, ich hätte mir ein Auto gekauft zukünftig und ich bin jetzt länger im System geblieben, sondern die würden ja sagen, ich hätte ansonsten auch den EV genutzt, weil ich noch kein Auto habe. Aber diese Effekte, dass man Leute länger im System hält, die können wir da nicht erfassen, sind aber, glaube ich, schon relevant. Und meiner Meinung nach wird das auch von politischer Seite und in der Gestaltung des Tickets immer stärker berücksichtigt. Wie eben auch schon kurz erwähnt, zeigt sich das ja in diesem neuen Ticket 18, was ab Juli zur Verfügung steht und auch in den schon vorher umgesetzten Ticketarten für Zivildiener oder Wehrdienstleistende, was ja auch junge Menschen anspricht und dass man dort eben noch über so eine Neuorientierung hinaus einfach länger im System bleibt. Und generell trägt das günstige Angebot ja auch dazu bei, länger im System zu bleiben.
Also das heißt, gibt es eigentlich mehrere Ziele. Das eine war unmittelbar der Klimaschutz durch eben eine emissionsärmere Form der Fortbewegung. Mobilitätsverhalten langfristig verändern oder vielleicht gleich von Anfang an in klimafreundliche Bahnen zu lenken, dass also junge Leute gleich beim Öffi-Verkehr bleiben und nicht anfangen, so viel Auto zu fahren. Die soziale Teilhabe ermöglichen durch eine kostengünstigere Mobilität, bequemeres Fahren ermöglichen. Das ist doch eine Menge von recht plausiblen Überlegungen, die man sich da gestellt hat. Mir kommt nur jetzt vor, von der Art her, wie sie das evaluiert, der Fokus ist dann doch sozusagen rein auf die Messung der Verkehrsströme und nicht so stark auf das sozusagen Überprüfen dieser verschiedenen Wirkungsdimensionen, oder?
Also, was wir machen, ja, und das ist der ursprüngliche Ansatz, ich vermute auch, dass das natürlich politisch erforderlich war, um das überhaupt umzusetzen, weil mit dieser Umsetzung des Klimatickets, das ist ja schon eine Revolution auch im Verkehrssystem. Die einzelnen Verbünde geben ein Stück Autonomie ab. Sie geben diese Autonomie ab an eine neue gegründete Einheit, der One Mobility, die vom Ministerium gegründet worden ist als Vertriebseinheit, die nun Herr über das Klimaticket ist und eben damit diese Tarifhoheit oder Tarifautonomie, die vorher eher bei den Verbünden lag, ja, in sich vereint. Und das ist natürlich ein großes Stück, was man da abgibt. Und entsprechend sind natürlich auch die Verbünde und Unternehmen und die ganzen Stakeholder, die daran beteiligt sind, natürlich interessiert daran, auch da einen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Das ist sicherlich erforderlich gewesen, um überhaupt erstmal politischen Widerstand zu überwinden und dieses Ticket dann umzusetzen. Sonst, glaube ich, wäre das ganz schwer möglich gewesen, sich gegen diese Widerstände umzusetzen. Und Ja, man kann dann auf die Zahlen gucken, wie das Klimaticket eigentlich finanziert wird. Also das sind ja auch offizielle Zahlen, die man auf den Seiten des BMK nachlesen kann, dass das Ticket dann mit 160 Millionen Euro unterstützt wird. Im Jahr 2022 ist das niedergeschrieben worden. Und die Ausgleichszahlungen sind halt erforderlich, um dann die Einnahmeverluste auszugleichen und auch den Rückhalt, glaube ich, zu erfordern, wobei das ja nur nachfragebasiert ist.
Ja, naja, 160 Millionen Euro, das ist ja kein Geld, wenn der Staat es ausgibt im Verkehrsbereich. Da gibt's, sagen, kosten andere Dinge gleich einmal weitaus mehr.
Es gab ja in Österreich da im Zuge der Umsetzung oder zu Beginn des Klimatickets-Diskussion, dass das ja eine völlige Fehlinvestition war und gerade man natürlich diese Differenz hat zwischen Stadt und Land und die Stadt oder die Region mit schon einem bereits gut ausgebauten ÖV-Angebot mehr davon profitieren als die ländlichen abgelegenen Regionen mit dünnem ÖV. Für die ist das natürlich kein so attraktives Angebot, weil sie natürlich erstmal einen großen Aufwand haben, überhaupt zum nächsten Fernbahnhof zu gelangen. Und wenn dann nur zweimal am Tag ein Bus fährt, dann ist das natürlich keine gute Voraussetzung, um in das V-System einzusteigen. Und dass es eine sinnvollere Investition gewesen wäre, wenn man das Geld nicht in die Tickets, sondern in die Infrastruktur investiert hätte. Wobei man, wenn man sich anguckt, wie viel Geld in die Infrastruktur investiert wird, das glaube ich um den Faktor 15 höher ist als das, was man jetzt an Zuschüssen für das Klimaticket ausgibt. Also da hat man schon eine Doppelstrategie und macht sowohl Angebot als auch Infrastrukturförderung in einem breiten Umfang, um den öffentlichen Verkehr insgesamt attraktiv zu gestalten und auch für viele Menschen zugänglich zu gestalten.
Die Frage, was kostet uns der Erhalt und Ausbau des Straßennetzes, wird komischerweise selten so genau gefragt und evaluiert.
Ja, zumal da ja auch nicht nur also die Infrastrukturkosten, man muss dann ja auch diese ganzen externen Kosten, die werden ja oft nicht einberechnet. Also wenn man die Kosten des Straßenverkehrs nimmt und man dann wenigstens so ehrlich ist, dass man die Kosten für die Infrastruktur mit aufnimmt, hat man dann ja noch die externen Kosten, also Umweltwirkungen, die natürlich deutlich höher sind beim Auto. Und was wir in Deutschland, ich kenne die Zahlen nicht für Österreich, haben dann natürlich auch noch sehr viele Subventionen im motorisierten Individualverkehr, die dann den Autofahrern zugutekommen. Ob das über Dienstwagenpauschale ist, Entfernungspauschale, Dieselunterstützung und solche. Da gibt es sehr viele Maßnahmen, die im Verkehrssektor, wenn ich es richtig vorgehe, habe, ich glaube, um die 30 Milliarden umfassen. Also das ist dann, wenn man diese Kosten mit einbezieht, dann ist das schon natürlich kein so großer Betrag, was hier für das Klimaticket an Zahlung geleistet wird, wenn man das im Verhältnis setzt. Wobei man natürlich 160 Millionen auch nicht unterschätzen sollte.
Also das ist was, das wundert mich ja irgendwie jeden Tag aufs Neue, so aus dem Non-Profit-Management kommend, wo die Non-Profit-Managerinnen und Manager jeden Euro dreimal umdrehen und sich überlegen, erziele ich damit eh die möglichst große Wirkung, um meine Mission umzusetzen. Und irgendwie im politischen Diskurs, finde ich, wird so wenig vernünftig und faktenbasiert darüber gesprochen, was wir als Gesellschaft überhaupt für Ziele haben oder haben wir überhaupt irgendwelche gemeinsamen Ziele? Und wenn ja, sozusagen, wie kann man die erreichen unter sinnvollen, effizienten Mitteleinsatz? Solche öffentlichen Debatten finden nicht statt oder viel zu wenig. Ja, oder gleich manipulativ, ne, dann wird mit Zahlen herum und geschmissen, ohne die irgendwie vernünftig in Relation zu setzen. Also das bemängle ich ein bisschen bei der Evaluation von politischen Maßnahmen.
In meinen Augen gibt es da so eine gewisse Paradoxie in den Bereitstellung von Subventionen, die teilweise divergierende Zielstellung verfolgen, wie ich das eben kurz skizziert habe mit diesen sogenannten klimaschädlichen Subventionen, die vor allem dem motorisierten Individualverkehr, also Auto und Motorrad und solchen Verkehrsmitteln zugutekommen, während man gleichzeitig dann auch den öffentlichen Verkehr fördert und man hat dann aber noch die Vorgabe, dass man gewisse Klimaziele erreichen soll und die regelmäßig verfehlt. In Deutschland befinden wir uns bei den Klimaemissionen auf dem gleichen Stand wie 1990, ob wir da jetzt 2% drunter liegen, aber die großen Ziele haben wir bislang verfehlt. Wir haben keine nennenswerten Reduktionen in dem Sektor erzielt, was in anderen Bereichen deutlich, deutlich besser geklappt hat. Und dieses gesellschaftliche Ziel, was ja für die Zukunft durchaus relevant ist, dann auch bis 2050 im relevanten Maße die Emission zu reduzieren, regelmäßig zu verfehlen und dort keinen Ansatz zu finden, das dann umfassend auch im Verkehrssektor umzusetzen. Und das hieß ja, dort dann die Subventionen zu reduzieren, kann man ja auch schrittweise machen. Es ist immer schlecht, solche liebgewonnenen Zuwendungen dann ad hoc zu streichen, aber dann damit könnte man anfangen, man könnte diese Besteuerung von Dienstwagen stückweise anheben, andere Subventionen schrittweise zurückbauen, um dann auch eine langsame Gewöhnung zu ermöglichen. Aber man hat dort einfach wirklich divergierende Ziele, die gleichermaßen unterstützt werden, und somit erreicht man dann keinen Nutzen. Man hat dann unterm Strich nichts erreicht, wie es einfach von den CO2-Emissionen dann sichtbar wird.
Inside Impact.
Ja, es ist wie, also ich persönlich, ich finde das schizophren. Ich darf gar nicht dran denken. Die Pendlerpauschale, wo sozusagen das Autofahren subventioniert wird, und gleichzeitig bemüht man sich natürlich beim Klimaticket. Aber so werden wir, glaube ich, bei nennenswerten CO2-Emissionen nicht vorwärts kommen. Und ich finde es ja auch so merkwürdig, dass es keinen Diskurs darüber gibt, da viel zu wenig, sozusagen, was jetzt die nächsten kosteneffizienten Maßnahmen und Hebel wären, die man drücken müsste, um da weiterzukommen. Und da spricht halt irgendwie die Ökonomin aus mir, deren Fokus immer so auf der effizienten Ressourcenallokation liegt. Also wenn das Ziel ist, Nettoemissionen zu senken, da wird man mit dem Klimaticket nicht sehr viel weiterkommen, weil so super ich es finde, in seinen vielfältigen sozialen Wirkungen ist es halt für die eingesparten 65.000 Tonnen CO2 ein exorbitant hoher Preis pro Tonne. Also da gibt es wesentlich kostengünstigere Methoden, wie ich diese Menge einsparen könnte.
Das ist sicherlich ein Kritikpunkt, wenn man diese beiden Zahlen nebeneinander legt. Diese 65.000 Tonnen, die betreffen ja nur einen kleinen Ausschnitt, also nur das KTÖ, nur die Verkehre, die wir auch erfassen, also die tatsächlichen eingesparten Emissionen schätze ich deutlich höher ein. Insofern würde das den Preis pro Tonne reduzieren, aber wahrscheinlich immer noch nicht so, dass es jetzt als sehr, sehr günstig dasteht. Es ist aber ja auch nur eine Zielstellung, die jetzt im Namen ganz vorne steht, aber eben neben auch diesen ganzen sozialen Effekten nicht vernachlässigt werden darf. Wir haben darüber hinaus auch die regionalen Klimatickets, die weiteren CO2 einsparen, und dann bin ich auch der Meinung, dass man natürlich langfristige Ziele mit betrachten muss. Also eben, wie ich das schaffe, dass Menschen länger im ÖV-System bleiben, dass sie das weiterhin für attraktiv finden. Also wir unterschätzen mit dieser Zahl 65.000 Tonnen die klimarelevanten und die sozialen Wirkungen insgesamt und haben dann einfach ein Bewertungsproblem von dem, was eigentlich so der gesellschaftliche Nutzen des Klimatickets angeht. Das sollte man nicht auf diese 65.000 Tonnen und die Investitionen auf der anderen Seite reduzieren, sondern ich glaube, das muss man in meinen Augen breiter fassen, zumal eben, wie gesagt, die 65.000 Tonnen viele, viele Aspekte nicht berücksichtigen, die auch klimarelevant sind.
Stimmt, also das kommt ja noch hinzu, sagen, dieses Henne-Ei-Problem, dass ich auch eine Nachfrage schaffen muss nach öffentlichem Verkehr, es dann lohnt sich auch wieder auszubauen oder mehr Fahrzeuge fahren zu lassen, und insofern ist zu hoffen, dass sich das also noch verbessert im Laufe der Jahre, ne?
Man hat dabei ja auch noch ein zweites Problem. Also wenn, ich hatte es eben kurz angedeutet mit so divergierenden Zielstellungen. Wenn das eigentliche Ziel jetzt ist, die Emissionen zu reduzieren und man hat einfach viele Zielstellungen, die gleichzeitig verfolgt werden, die teilweise widersprüchlich sind, deshalb unterstützt man sowohl das Auto als auch den öffentlichen Verkehr gleichermaßen und kann dadurch keinen Model Shift befördern. Wenn das Ziel aber jetzt wäre, wirklich CO2 zu reduzieren, dann müsste man natürlich neben dieser Pull-Maßnahme, die das Klimaticket nachstellt, als attraktives Angebot, um Leute in den ÖV zu ziehen, auch mit Push-Maßnahmen arbeiten. Das heißt, dann das Autofahren unattraktiver zu machen, was vielleicht teilweise partiell durch Parkraumbewirtschaftung oder andere Maßnahmen passiert, aber nicht im großen Umfang. In dem Sinne, dass man die externen Kosten, auch die Umweltkosten, die das Autofahren erzeugt, und die Grenzen sind ja nicht nur die Emissionen am Fahrzeug selber, sondern auch diese Emissionen, die bei Autobahnbau oder Straßenbau generell frei werden, mit berücksichtigen. Also die sind ja vielfältig, bis hin auch zu Lärmbelastungen, die damit einhergehen.
Mikroplastik durch Autoreifen, 80% Mikroplastik kommt aus Autoreifen, habe ich unlängst gehört.
Ja, also wenn man diesen ganzen Aspekt mit berücksichtigt und die Kosten, die dadurch entstehen, die gesellschaftlichen Kosten, auch Gesundheitsschädigungen, kann man dann ja auch bepreisen und dem Autoverkehr zurechnen. Da hat man ja doch auch Möglichkeiten, sowas zuzurechnen und die Wirkung auf die Ursachen zurückzuführen, dann müsste das Autofahren viel teurer werden. Und dann wäre natürlich für viele Menschen es eine ökonomische Rationalität, einfach den ÖV zu nutzen, weil das ja prohibitiv teuer ist, Autofahren. Wäre natürlich für so ein paar Reiche, die sich dann trotzdem noch leisten können und die dann keinen Gedanken an die Umwelt verschwenden, attraktiv, weil dann haben sie viel Platz auf den Autobahnen zu haben.
Genau. Ja, was können andere Städte oder Länder aus der Erfahrung mit dem Klimaticket in Österreich lernen? Was meinst du?
Ich komme dann als erstes auf den Vergleich zum Deutschlandticket, was wir haben. Und vorher war es mal, wir hatten eine dreimonatige Versuchsreihe, dem 9-Euro-Ticket. Da gibt es doch einige Sachen, die ich in der Konstruktion, in der Ausgestaltung des Klimatickets vorteilhaft finde, wo man in meinen Augen viel von lernen könnte. Also wenn man die Unterschiede anguckt, dann ist der eine Unterschied der Preis. Das Deutschlandticket kostet 49 € pro Monat, enthält aber nur den Nahverkehr. Und das ist natürlich dann eine deutliche Einbußung. Also ich habe nicht die komplette Entlastung vom Tarifangebot. Mir ist selber schon oft genug in Zügen passiert, in Fernverkehrszügen, dass Leute völlig verloren waren, weil sie jetzt mit dem Deutschlandticket ICE fahren wollten und dann im besten Fall am nächsten Bahnhof aussteigen, im schlimmsten Fall, dass sie halt viel Geld nachzahlen durften. So, also das, dann ist die Einfachheit nicht gegeben. Es kostet jetzt 49 € im Monat, das sind 600 € im Jahr für den Nahverkehr, ist besser als das, was wir vorher hatten an Monatskarten. Es sind Zusatzleistungen, sind nicht inkludiert. Das ist es beim Klimaticket auch nicht. Da hat man über die Mitnahme von Rädern und so mal debattiert, ist aber bisher noch nicht umgesetzt. Günstig ist es schon, aber es hat halt gerade nicht den Effekt, den wir beobachtet haben bei dem 9-Euro-Ticket, was es Mitte 2022 in Deutschland gab für 3 Monate. Das hatte zur Folge, dass viele Leute wirklich sich sehr stark auf den ÖV fokussiert haben und sind auch in ländlichen Regionen einfach dann mit dem, wenn der Nahverkehrsanschluss ein bisschen im nächsten Dorf war, sind sie mit dem Auto dorthin gefahren und sind dann in den Nahverkehr gestiegen, weil es sich gelohnt hat. Das war wirklich unschlagbar günstig. 49 € sind dann schon wieder eine Hürde, wo man sich sagt, ja, bis ich das dann eingefahren habe mit, da muss ich sehr viel Zug fahren, das lohnt sich nicht, wenn ich dann nur einmal einen Ausflug mache mit meinen Freunden. Insofern ist der Preis 49 € schon für die ländliche oder Leute, die keinen so guten Nahverkehrsanschluss haben und das so häufig nutzen können, etwas zu teuer. Wir haben da mal so Preis Berechnung gemacht, das wäre bei 29 Euro wäre so ein Grenzkosten gewesen, wo viele das noch genutzt hätten. Also das finde ich da bei diesem selektiven Angebot nicht so gelungen. Da finde ich einfach dieses Einfache und Günstige und den gesamten ÖV drinne haben einfach besser. Also man könnte das Deutschland-Ticket ja eher mit den Regional-Klimatickets, die eher also im Schnitt für 365 Euro im Jahr zu halten sind, vergleichen. Und da ist das Deutschland-Ticket wiederum teurer. Und der letzte Punkt ist, dass die Verfügbarkeit natürlich eine gewisse Mitnahmementalität erzeugen könnte beim Deutschlandticket, weil es eben als Monatsticket, als digitales Monatsticket erworben werden kann. Zwar im Abo, aber ich kann es auch nach einem Monat kündigen. Also ich könnte mir dann, wenn ich mal in Urlaub fahren will oder wenn ich bestimmte Anlässe habe, das Deutschlandticket kaufen und dann kündige ich es wieder, dann habe ich meinen Vorteil gehabt und habe aber keine langfristige Änderung gehabt. Das ist dann wirklich ein Mitnahmeeffekt, aber ich habe auf der Impact-Seite keine Wirkung. Ich glaube, das ist bei dem Klimaticket deutlich besser angelegt, dass es eben eine Jahreskarte ist, was mich dann auch dazu bringt, ein Jahr lang den öffentlichen Verkehr intensiver zu nutzen, wenn ich dann sozusagen die Kosten abfahren will. Und ich da natürlich eine ganz andere Gewöhnung an den ÖV habe, diese Mitnahmeeffekte nur mal für die Urlaubsfahrt, sich so ein Ticket zu leisten, vermeide. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Unterschiede oder Konstruktionen, die ich sehr gelungen finde im Klimaticket, wovon das Deutschlandticket jetzt im Vergleich als Produkt lernen könnte. Also Preis, Einfachheit und die Gestaltung als Jahresticket.
Stimmt, sehr interessant. Also das gibt es ja auch Forschung darüber, wie lange das dauert, bis man Gewohnheiten dauerhaft geändert hat. Und ich glaube, so ab 40 Tage beginnen sich im Gehirn irgendwie die Belohnungszentren zu verändern. Das macht total Sinn, dass man dass es Sinn macht, dass man das sozusagen für längere Zeit sich binden muss.
Also wir haben das bei dem 9-Euro-Ticket gesehen. Das hatte im Prinzip keinen Impact. Also es hatte keine Verhaltensänderung über den Gültigkeitszeitraum hinaus zur Folge. Wir haben dann verschiedene Daten zur Grundlage gehabt und man konnte sehen, dass die Autonutzung dann in diesem Zeitraum doch gesunken ist und das war von Juni, Juli, August gültig und mit dem 1. September sprang das genau auf den Wert, den es vorher hatte. Also das sind beeindruckende Zahlen und da sind 90 Tage reichen nicht aus, um neue Routinen zu entwickeln oder die Routinen sind so preissensitiv, dass sie dann halt mit dem Wegfall des 9-Euro-Tickets dann man sofort zurückfällt. Ich glaube, das ist auch noch ein Kritikpunkt, den ich eben vergessen habe. Wir haben in Deutschland seit der Einführung des 49-Euro-Tickets die Diskussion über die Finanzierung und damit auch über die Laufzeit des Tickets. Das heißt natürlich aus Perspektive der Kunden oder Nutzer, sie haben gar keine Verlässlichkeit, dass dieses Angebot langfristig zur Verfügung steht. Also insofern unter diesem Damoklesschwert, dass es wieder verschwindet, ändere ich ja mein Verhalten nur temporär und nicht dauerhaft. Also dauerhaft hieße, ich verkaufe mein Auto, weil ich jetzt mit dem neuen Angebot des öffentlichen Verkehrs so glücklich bin, dass ich es nicht mehr brauche, weil das so gut funktioniert, weil ich so viel Geld einspare. Aber ich verkaufe mein Auto nicht, wenn ich nicht sicher bin, dass nächstes Jahr das Ticket immer noch zur Verfügung steht und es eventuell kassiert wird. Und das war in Österreich durchaus auch ein Vorteil, dass die Finanzierung, ich glaube, bis 2026 von vornherein gesichert war und damit auch eine andere Verlässlichkeit bestand, als es eingeführt worden ist, dass ich es zumindest 5 Jahre lang nutzen kann und ich nicht die Sorge habe, dass es nächstes Jahr wieder verschwindet. Und das ist in Deutschland, erzeugt eine große Unsicherheit, dass es von Beginn an von Diskussionen begleitet worden ist über die Finanzierung und damit auch über die wie lange das Angebot überhaupt zur Verfügung steht. Also das hat dadurch sicherlich einen Impact darauf, wie sehr ich mein Verhalten ändere und anpasse.
Können diese österreichischen Daten und Erfahrungen da auch als sozusagen als Realexperiment dienen, dass andere Städte, Länder, Regionen, die sowas einführen wollen, besser abschätzen können, mit welchen Ansturm, welchen Zusatzaufkommen man rechnen muss, wenn man öffentlichen Verkehr so stark verbilligt?
Also es gab Berichte, ich habe da, muss ich sagen, keine Zahlen, wie weit jetzt, die Ticketverkäufe haben deutlich die Erwartung übertroffen. Man hat am Anfang mit 110.000 verkauften Tickets gerechnet Und man hat jetzt weit über 200.000 plus die Regionalklimatickets verkauft. Also der Erfolg ist so nicht erwartet worden. Wie sich diese Verkaufszahlen dann in Nutzung übersetzen lässt, kann ich nicht sagen. Da kenne ich nur Presseberichte, die halt von vollen Zügen und Räumungen berichtet haben, dass sicherlich vorgekommen ist. Ob das jetzt aber allgemein den öffentlichen Verkehr zum Zusammenbruch bringt, da bin ich skeptisch. Also wenn ich in Österreich gefahren bin, war ich immer sehr glücklich, wie pünktlich und bequem das war. Wenn ich das mit der Nutzung in Deutschland vergleiche, was da doch eher aufgrund auch der Infrastruktur momentan nicht so ein großes Vergnügen darstellt. Während des 9-Euro-Tickets haben wir das doch stärker erlebt, dass es da einen großen Run gab, weil es einfach so günstig war, aber auch die Gültigkeit in die Sommermonate fiel, wo viele Menschen das Angebot für ihre Urlaubsreisen genutzt haben, aus Juni, Juli, August, perfekte Zeit, um dann auch mal einen schnellen Ausflug ans Meer zu machen oder in die Berge und auch für sozial schwache Familien oder Personen, das sicherlich gut war, überhaupt mal reisen zu können. Und dann war das natürlich auch noch zu einem Zeitpunkt, als die Corona-Pandemie, die ja viele Leute erstmal hat zu Hause bleiben lassen, weil man sich Reisen nicht getraut hat, in diese Zeit fiel, wo man sich wieder geöffnet hat, wo man sich wieder getraut hat. Und dann hat man ein günstiges Ticket gehabt und man ist lange nicht gereist. Das hat sicherlich zu einer hohen Nachfrage geführt. Beim Deutschland-Ticket kenne ich momentan keine Berichte, dass jetzt Züge völlig überfüllt sind oder überfüllter sind als vor der Einführung. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das Klimaticket dazu geführt hat. Das sind Einzelbeispiele, davon ausgenommen, aber generell glaube ich nicht. Da kann man auch wieder auf unsere Klimaberechnung verweisen, also weil da in dieser Zahl, du hattest ja eben schon kritisch angemerkt, man hat nur so und so viel Tonnen CO2 eingespart und das hat so und so viel gekostet. Aber das heißt ja, dass viele Leute, die im ÖV waren, das als eine günstige Variante genommen haben. Die haben ihre Jahreskarten, Monatskarten, wie auch immer, jetzt durch das Klimaticket ersetzt, waren aber vorher schon ÖV-Nutzer. Und die Arten, die neu hinzugekommen sind, das waren bei uns 20%.
Das ist schon interessant. Man kann sozusagen die Preiselastizität der Nachfrage mal also im Realexperiment feststellen. Also um 20% mehr Fahrten waren es dann. Ja,
also das ist ja das, ist glaube ich nicht eine Preiselastizität, sondern das sind dann einfach die Autofahrten, die dann günstig auf den ÖV verlagert werden konnten in anderen Fällen. Aber ich glaube, dass es jetzt nicht dazu geführt hat, dass das System überlastet worden ist. Also das wäre vielleicht zu einem günstigeren Preis eher der Fall gewesen, so wie wir das beim 9-Euro-Ticket in Deutschland gesehen haben. Wenn das dann noch für den ganzen öffentlichen Verkehr, also inklusive Fernverkehr, möglich gewesen wäre, dann, glaube ich, hätten wir wirklich ein bisschen Chaos erlebt.
Zum Abschluss vielleicht schauen wir noch ein bisschen so auf deine Beobachtungen im Zusammenspiel zwischen Forschung und Politik und evidenzbasierten Entscheiden. Was ist da so dein Eindruck? Wie läuft das? Wird das nachgefragt? Schauen Politikerinnen und Politiker auf eure oder andere vorhandene Forschungsergebnisse, wenn sie Maßnahmen, Tarifsysteme entwickeln?
Also unsere Erfahrung in Österreich sind da sehr gut, weil wir ja eigentlich von der Nachfrageermittlung oder Nachfrageerhebung gekommen sind und inzwischen ein breiteres Interesse besteht, auch weitere Facetten über das Nutzungsverhalten zu erfassen und wirklich ein besseres Bild zu erhalten, wie das Klimaticket benutzt wird, wer es nutzt, in welchem Umfang, wo fahren die Leute, wie weit nutzen sie das über ihre Region hinaus. Und da gibt es schon jetzt ein breites Interesse, was von der Politik an uns gerichtet wird. Vielleicht auch im Zuge, um den politischen Diskurs über die Fortführung des Klimatickets vorzubereiten. Da muss man einfach mehr Informationen haben und muss es auch gesellschaftlich, nicht nur preislich oder Klimadaten begründen, sondern auch, was es insgesamt bedeutet für die Gesellschaft. Das bewerte ich schon als positiv. Schwierig ist dann immer, um nochmal auf diese Wirkungsmessung zu kommen, welche Effekte denn wie zurechenbar sind, das ist dann natürlich, wird dann manchmal verkürzt und sicherlich auch dann für die eigene politische Überzeugung genutzt. Das ist aber ein generelles Problem, dass natürlich die Komplexität von Wissenschaft dann in politischen Debatten nicht eins zu eins wiedergegeben werden kann und sie dann natürlich dann auf bestimmte Aspekte sich gestützt wird. In Deutschland haben wir jetzt die Evolution des Deutschlandtickets, was am Anfang auch mehr politisch getrieben worden ist. Da gab es dann unglaublich hohe CO2-Einsparungen durch das Deutschlandticket. Wenn man da dann genauer guckt, durchaus auch das ein bisschen, Zahl ein bisschen anzweifeln kann. Sie waren, haben nicht unseren Weg gewählt, sehr konservativ die untere Grenze zu schätzen, sondern vielleicht eher die obere Grenze. Dann macht man sich angreifbar und jetzt soll die Wirkung des Deutschlandtickets nochmal breit umfassend evaluiert werden, wobei eben nicht nur die Nachfrage im Fokus steht, sondern wirklich wer profitiert davon, wie viel Einsparung ist ergeben sich daraus in welcher Bevölkerung. Also sehr breit angelegtes Evaluierungskonzept und insofern glaube ich, ist da die Politik jetzt schon immer auch darauf ausgerichtet, die Wissenschaft zu fragen, wie sieht's denn aus, was macht das denn? Wie sie die Ergebnisse dann verarbeiten, ist eine andere Frage. Aber erstmal besteht das Interesse schon, glaube ich, weil sie einfach auch natürlich in Österreich noch stärker ausgeprägt als in Deutschland die Wirkungsmessung nutzen, um über ihre Entscheidung dann Rechenschaft abzulegen.
Glaubst du, dass da in den nächsten Jahren bei eurer Begleitforschung noch Schlaglichter gesetzt werden können, dass man sich zum Beispiel, keine Ahnung, soziale Teilhabe oder solche Dinge als Aspekte noch ein bisschen mehr beleuchtet oder?
Ja, wer das macht, ob wir das machen, da gibt es ein paar Randbedingungen, die muss ich jetzt nicht vertiefen. Generell kann ich mir gut vorstellen, dass diese Aspekte stärker in den Fokus rücken, weil wir ja jetzt schon sehen, dass von der Nachfrage stärker das Nutzungsverhalten in den Fokus rückt und dann auch natürlich mittellangfristige Effekte stärker berücksichtigt werden müssen, wo sowas wie Teilhabe dann auch sicherlich eine relevante Größe ist. Also was verändert sich denn eigentlich durch so ein Angebot? Und wenn man andere Formen noch schafft, wenn gleichzeitig noch andere Maßnahmen im Verkehrssektor verändert werden, dann man kann ja immer noch hoffen, ob dann wirklich auch so gewisse Push-Maßnahmen umgesetzt werden, um dort auch mal den Verkehrssektor nachhaltiger zu gestalten, dass es da mal einen weiteren Schub gibt. Und dann ist sicherlich das Interesse an der umfassenden Wirkungsmessung wird dann ansteigen, die auch weitere Aspekte mit einbezieht. Also soziale Teilhabe, was passiert damit? Ein bisschen klingt das schon in Deutschland bei der Evolution des Deutschlandtickets an.
Ich finde, das Zugfahren hat totale soziale Teilhabeeffekte. Allein wenn ich schon immer beim Warten auf dem Zug in der Früh treffe, im Zug treffe, dann plaudert man teilweise. Also das, was das dann allein in der Nachbarschaft an Sozialkapital auch gepflegt wird, das rege ich mal an. Das könnte man auch noch evaluieren.
Meine Erfahrung ist, je mehr der Zug Verspätung hat oder je mehr eigentlich der normale Fahrplan gestört ist, desto mehr kommen die Menschen ins Gespräch. Also am meisten Leute miteinander reden, habe ich dann gesehen, als ich mal bei einer Evakuierung von einem Zug beteiligt war, wo man einen technischen Schaden hatte. Wir mussten alle in einen anderen Zug umsteigen. Da hat jeder mit jedem geredet und keiner auf sein Smartphone geguckt, weil man den Anlass hatte zu reden. Also je größer die Katastrophe, desto mehr redet man miteinander, was jetzt nicht dazu ein Beitrag sein
kann. Sag jetzt mal lieber nichts mehr. Man hat auch viel Spaß beim gemeinsamen Berichten von Reiseerlebnissen mit der Deutschen Bahn. Abschlussfrage von mir. Was siehst du für die nächsten Jahre in der Evaluierung, Wirkungsmessung von Maßnahmen im öffentlichen Sektor, sei es allgemein oder sei es jetzt auf den Bereich Mobilität beschränkt, so als die großen nächsten Themen, was sollte mehr gemacht werden, sollte sich was ändern?
Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der großer Experte, was Wirkungsmessung angeht. Ich kann da ein, zwei Ideen äußern, wo sicherlich die Experten methodisch mir vielleicht widersprechen oder sagen, das machen wir schon längst. Aber eine Sache ist, glaube ich, die zeitlichen Dimensionen stärker zu berücksichtigen. Gerade so die langfristigen Wirkungen haben wir ja vor dem Hintergrund der Routinestärke bei Mobilitätsmustern kurz angesprochen. Das dauert manchmal lange, bis so ein Angebot dann sich umsetzt. Ich hatte da mal ein Beispiel von einem Bürgermeister in einem dörflichen Gegend mit sehr dem Verkehrsangebot, der gerne mehr Busse hätte fahren lassen. Aber er meint, im ersten Moment haben natürlich die Leute alle ihre Routinen. Wenn ich jetzt das Angebot ausbaue, dann fahren erstmal leere Busse rum, was mein politischer Tod wäre. In dem Moment, weil das andere Leute sehen, aber es wäre auch in der Wirkungsmessung natürlich ganz schlecht so, sondern die Leute brauchen dann erstmal eine Veränderung oder einen Anlass zur Veränderung, weil das Auto kaputt ist, weil sie umgezogen sind, sich neu orientieren, weil sie älter geworden sind oder welcher Grund auch immer. Das heißt, man kann nicht einen Bus hinstellen und dann warten, dass alle dort einsteigen, sondern da muss man eine gewisse Geduld haben und das bedeutet dann natürlich auch für die Evaluierung solcher Maßnahmen, dass die zeitliche Verzögerung von Maßnahme zu Wirkung mit berücksichtigt werden muss, je nachdem, welche Maßnahme das umfasst. Das Zweite ist, aber ich glaube, das ist schon in der Diskussion, dass man so, was man Attributierung nennen könnte, also was ist denn Teil der Maßnahme, was ist denn, und dann gibt es ja auch immer die Abgrenzung zwischen Korrelation und Kausalität, also ich kann viele Zusammenhänge beobachten, die müssen aber nicht wirklich tatsächlich miteinander in Verbindung stehen, die tauchen nur gleichzeitig auf. Gibt es schöne Anekdoten drüber, muss ich jetzt nicht erzählen, aber hier ist natürlich die Zurechenbarkeit zur Maßnahme ein wichtiger Ansatz, wo in meinen Augen teilweise auch Sachen verbessert werden können, aber man darf auch nicht außer Acht lassen, dass solche Maßnahmen nicht intendierte Wirkung haben. Also wie kann ich denn nicht intendierte Nebeneffekte auch berücksichtigen? Aber ich glaube, das ist, soweit ich das weiß, schon Gegenstand der Diskussion in der Wirkungsmessung. Aber das wäre, ich glaube, vor allem diese zeitlichen Aspekte ist das, was schwierig ist, was stärker berücksichtigt werden sollte, aber eben auch natürlich in der Politik, wenn es um öffentliche Gelder geht, einfach dann an anderen Bedingungen unterworfen ist. Also dann will das Parlament wissen, wie denn die Gelder verwendet worden sind und das innerhalb einer Legislaturperiode. Und wenn man dann sagt, ja, das wissen wir aber erst in 10 Jahren, ist das natürlich sehr schwer, dann diese Legitimation dann über Wirkungsforschung zu erhalten.
Was ich mir wünschen würde, wäre, dass ein paar so ganz uralt eingesessene Instrumente mal so gründlich evaluiert würden wie die neuen. Die Pendlerpauschale oder so. Die hätte ich auch gern jährlich in einem 100-Seiten-Bericht evaluiert.
Also ich kann da auf ein Papier vom Deutschen Umweltbundesamt hinweisen, wo der Umfang der klimaschädlichen Subventionen detailliert beschrieben wird und unter anderem für den Verkehrssektor jede einzelne Maßnahme in Wirkung und in Kosten aufgeschlüsselt wird. Also die haben sich mal die Mühe gemacht, das aufzuschreiben, kann man unter dem Stichwort klimaschädliche Subventionen in einem Papier, umfangreichen Papier. 100 Seiten hat das auch nachlesen.
Hervorragend, das verlinken wir in den Shownotes. Supermarkt, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Gerne.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja, gleichfalls. Dann auf bald. Tschüss.
Ja, vielen herzlichen Dank, Marc Schelewski und Florentine Meyer, für dieses spannende Gespräch zur Evaluierung des Klimatickets in Österreich. Solltet ihr da draußen Feedback zu dieser Folge haben, sehr, sehr gerne. Entweder via E-Mail an insideimpact@wu.ac.at oder gerne auch auf Instagram, insideimpact mit Unterstrich am Schluss, dann könnt ihr uns auch dort finden. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wir bleiben beim Thema Wirkungsmessung. Bis dahin, alles, alles Liebe vom Inside Impact Podcast Team. Das sind Marlene Seindl, Helena Schmitz, Florentine Meyer und Martin Meerwald.